Ich habe noch übrigens eine ganz, ganz traurige Geschichte auf einem Geburtstag gehört, wo ich war. Da ging es um, ich sage jetzt mal nicht das Bundesland, aber ein ostdeutsches Bundesland auf jeden Fall, wo eine Kandidatin von ihrer Kita gebeten wurde, die Kinder nicht unter ihrem Namen anzumelden und sie auch nicht persönlich abzuholen, solange ihr Plakat da draußen hängt. Wir reden von der Sozialdemokratin, ja.
Die soll nicht mit richtigem Namen und
die
nicht
Kinder,
mit
ihrem die, und die soll die Kinder nicht abholen, solange sie da, weil dann würden, ja.
Okay, das klingt ernst.
Regionen im Osten, da ist das Alltag, ja. Also da ist das wirklich so. Es gibt Regionen, die sind nahezu aufgegeben.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Allmächtiger Herr, segne Amerika. Hilf uns. In unserer Not, Amen. Stärke uns. Amen.
Ja, da sprach doch ein amerikanischer Geistlicher und ich fand, das klang so richtig nach Flehen. Und wenig später war es dann soweit. Donald Trump hat den Amtseid gesprochen. Das goldene Zeitalter des Mutmach-Podcasts beginnt genau jetzt. Ich habe diesen Satz von Donald Trump geklaut, gebe ich zu. Das war sein erster Satz. Lieber Frank Staus, wurdest du auch von Gott gerettet, so wie Donald Trump?
Ja, schon häufiger.
Hast du die Inauguration geguckt?
Aber selbstverständlich nicht.
Echt dich?
Nö.
Dir ist was entgangen.
Ja, das sagen sie alle.
Aber, nein, Melanias Hut. Melanias Hut.
Die habe ich natürlich später in der Berichterstattung gesehen. Aber ich habe während der Inauguration einen hochinteressanten Artikel über einen japanischen Mondfisch gelesen, der sich im Aquarium einsam fühlte.
Die ganze Welt redet über Trump und du über japanische Mondfische. Ja. Frank Staus, einer der, ach wenn nicht der, Wahlkämpfer der Herzen der Republik der deutschen Sozialdemokratie. Wir reden über Wahlkampf und Strategien in unserem Spezial 61 Millionen. Über Donald Trump und was der für den deutschen Wahlkampf bedeutet, reden wir gleich noch. Aber jetzt arbeiten wir erstmal die Woche ab. Es hat sich an diesem Montag, an dem wir aufzeichnen, zum ersten Mal Robert Habeck geäußert zur Causa Gelbhaar. Alle, die das nicht mitbekommen haben, weil es eine Berliner Geschichte ist, der Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar war mit einer großen Mehrheit wieder als Kandidat bestätigt worden. Dann gab es anonyme Vorwürfe wegen angeblicher Übergriffigkeiten. Daraufhin ist nochmal gewählt worden. Eine andere Kandidatin hat den Posten bekommen. Gelbhaar ist von allem zurückgetreten. Nun sieht es so aus, als seien diese Vorwürfe, ja, etwas fragwürdig. Und eigentlich müsste man die Wahl wiederholen. Robert Habeck, dessen Wahlkampfmanager auch beteiligt ist, weil er auch in diesem Wahlkreis auf der Liste steht. Robert Habeck hat sich, obwohl er ja sonst sehr kommunikativ ist, dazu ein paar Tage lang gar nicht geäußert. War das so eine Laschet-Lach-Situation, wo es ganz hochgefährlich und toxisch war für den grünen Spitzenkandidaten, lieber Frank?
Da jetzt eine Brücke zu Habeck zu schlagen, das finde ich schon ziemlich weit hergeholt. Die ganze Situation ist natürlich eine Katastrophe und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also hier wurde ja offensichtlich aus der eigenen Partei heraus von einer Person ein Kandidat regelrecht angeschwärzt, demontiert. Also wenn man die RBB-Berichterstattung, die ja dafür auch mitverantwortlich war, dann gehen die ja mittlerweile davon aus, dass nicht nur diese eine eidesstattliche Erklärung gefälscht war, sondern dass auch die anderen Vorwürfe von der gleichen Person gefälscht war. Also ob jetzt überhaupt irgendetwas an diesen Vorwürfen dran war, kann mal ganz ordentlich bezweifelt werden. Ja, es ist auf der anderen Seite aber auch die Frage, Hajo, was machst du denn jetzt als Parteivorsitzender? Die Sache ist ja zunächst mal ungeklärt. Die ist ja in den letzten 24, 48 Stunden, hat die sich ja jetzt erst geklärt durch den Hinweis vom Tagesspiegel übrigens an den RBB, dass sie diese Person, die dort angeblich eine eidesstattliche Erklärung abgegeben hat und dort wohnen sollte, dass man die dort leider nicht antrifft, wenn man hinfährt. Das hätte der RBB natürlich eventuell auch selber drauf kommen können. Ich meine, das Bauchgefühl sofort sagt dir natürlich, dass der Mann jetzt eigentlich sofort zu 100% rehabilitiert und auf dieses Mandat bzw. auf die Kandidatur wieder gesetzt werden sollte. Das geht jetzt allerdings, as we speak, nicht mehr, weil heute der Meldeschluss war für Kandidaten. Aber insgesamt würde ich mir jetzt schon erwarten, und ich weiß nicht, ob du da mehr weißt aktuell, dass das ja immerhin der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion war, also dass man den jetzt auch mal ordentlich wieder in Schutz nimmt und ihn auch protegiert.
Aber die Tatsache, dass Habeck sich ja offenbar sogar einer Pressekonferenz oder einem Antwort-Fragespiel mit Journalisten entzogen hat und einer RTL-Reporterin angeblich mitgeteilt wurde, sie möge es nicht ansprechen, weist das nicht darauf hin, dass sie da, naja, ein bisschen nervös waren im Habeck-Lager?
Ja, weil wie du richtig sagst, also die einzige Brücke, die man dahin schlagen kann, ist ja letztendlich die Listenaufstellung in Berlin, bei der eben der Wahlkampfmanager, wenn ich das richtig verstanden habe, von Habeck eben um den gleichen Listenplatz gekämpft hätte wie Gelbhaar. Also ist ein großes Kuddelmuddel. Ich würde trotzdem sagen, dass man da jetzt den Vorsitzenden und dem Kandidaten, jetzt also dem Kanzlerkandidaten, nicht einen Strick draus drehen kann. Aber man kann auf jeden Fall der grünen Abteilung Pankow mal zwei, drei Fragen stellen, was sie denn eigentlich geritten hat. Ein offensichtlich dort sehr anerkannter Mann ist ja gerade vor, ich glaube, 2,5 Monaten mit 98% nominiert worden in seinem
Wahlkreis. Ich glaube, es waren 89, aber egal, viel jedenfalls.
Okay, auf jeden Fall sehr viel. Warum die jetzt plötzlich der Meinung sind, dass aufgrund von ein, zwei Vorwürfen man den sofort...
Anonymen Vorwürfen
man den sofort fallen lassen muss wie eine heiße Kartoffel. Da denkt man auch, sag mal, was habt ihr eigentlich für einen Umgang?
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe, von Schröder bis Scholz, von Wowereit bis Malu Dreyer und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie Die Macht im Hintergrund, Stern, oder Der Mann für aussichtslose Fälle, Handelsblatt, verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
So, da sind wir beim zweiten Habeck-Thema, nämlich der grüne Spitzenkandidat hat ohne Not ein Thema aufgemacht, wo er nicht ganz im Detail vorbereitet war. Und das Thema ist sehr komplex. Es ging um die Sozialabgaben auf Kapitaleinnahmen, also letztendlich auch auf Geld, was man jeden Monat oder überhaupt bekommt, ohne dafür gearbeitet zu haben. Das ist ja in der Tat ein Problem. Wenn man als Angestellter arbeitet, gibt man weit über 40% ab. Wenn man von Kapitaleinnahmen, Aktiendepot, Fatis, ETFs oder was auch immer lebt, keine Sozialabgaben. Das stand schon häufiger in grünen Programmen. Das ist jetzt auch gar nichts Ungewöhnliches. Nur war es so, dass Habeck als er und auch andere Grüne, als sie im Detail gefragt wurden, da nicht so richtig viele Antworten hatten. Weil wie gesagt, der Teufel liegt im Detail. Es geht um Gesundheitskrankenversicherung, bist du privat, bist du gesetzlich. Also das ist alles nicht so leicht. Warum macht er so ein Thema auf? Ich frage gleich auch nochmal nach, weil mein Sohn da eine Spezialfrage hat.
Also zunächst mal, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Forderung, die jetzt nicht erst seit gestern schon ein paar Wahlprogramme älter ist von den Grünen. Und in dem Interview war es wohl auch eher ein Nebenschauplatz. Aber das Doofe ist, dass das bei Habeck ja doch an der einen oder anderen Stelle eine Geschichte hat, dass er nicht so richtig sattelfest ist in den Themen. Und natürlich schickst du sofort hinterher, und das ist ja eigentlich auch das, wenn du sowas ins Spiel bringst, nämlich eine Sozialabgabe auf Geld aus Geldanlagen, dann ist es eigentlich logisch, dass da eine Bemessungsgrenze drin ist. Die ist ja auch heute schon bei der Besteuerung so, aber er hat es halt nicht dazu gesagt. So, daraufhin fand ich es aber auch wieder sehr lustig, dass die CSU und auch die Union gleich das gesamte deutsche Volk zu Aktienbesitzern und
ja, da fehlte nur der Dachdecker noch.
Ja, genau. Und gesagt, mein Gott, ihr wollt jetzt wieder an das Geld der armen Leute, die natürlich arm, gerade die Ärmsten haben ja Geld in ETFs und anderen Fonds stecken. Aber natürlich, es ist halt ein Einfallstor. Also ich muss auch mal sagen, was für ein Verhetzungspotenzial jetzt eigentlich jeder Vorschlag hat. Und du dann auf der anderen Seite auch immer das Gefühl hast, naja, vielleicht ist ja auch das die Erklärung, warum niemand was fordert. Wir haben ja auch schon das völlig glatt gebügelte Unionsprogramm gesehen oder CDU-Wahlprogramm, wo eigentlich auch absolut gar nichts drinsteht, was irgendjemandem nicht gefallen könnte, außer Bürgergeldempfängern. Gleichzeitig sagen alle, so kann es nicht weitergehen, aber sie sagen nicht, wie es denn anders weitergehen sollte. So, und dann, wenn dann einer kommt und sagt, und es gibt ja auch einige Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, so doof ist der Vorschlag jetzt auch nicht, ne? Weil irgendwo muss das Geld ja auch herkommen.
Ja.
Da muss ihn nur klarer ausdifferenzieren, aber so kriegst du natürlich überhaupt keine politische Debatte über irgendwas hin, wenn alle gleich und übrigens auch viele in den Medien da gleich wieder einen Skandal draus machen, der absolut keiner ist.
So, und jetzt kommt mein Sohn Paul, der nämlich in der gestrigen, in der Montagsausgabe, in der Wochenschau gesagt hat, wieso? Dafür ist doch ein Wahlkampf da, dass man vielleicht auch mal einen nicht ganz durchgerechneten und ausfinanzierten und im Detail perfekten Vorschlag liefert, sondern dass man mal so eine Idee in die Mitte wirft, quasi auf den Marktplatz und dann können alle was dazu sagen.
Ist das naiv? Nein. Eigentlich hat er recht. Das Problem ist nur, wenn du Wirtschaftsminister bist, legt man da andere Maßstäbe dran an deinen Vorschlag, als wenn du jetzt Paul, Hajo oder Frank bist. Das heißt, es ist tatsächlich so, er muss eigentlich darauf gewappnet sein, darauf sofort eine Antwort zu geben. Das andere Problem ist, sie haben ja auch 10 Tage später noch keine Antwort auf die Frage, also zumindest ist das mein Eindruck aus den anderen Interviews. Aber eigentlich ist es völlig richtig. Es ist ja gar nicht falsch. Ne? Es ist ja gar nicht falsch zu sagen, wir müssen Vermögen höher besteuern. Ich war da auch nicht sonderlich angetan von der Reaktion der SPD, die da eigentlich besser hätte drauf einsteigen können und hätte sagen können, ist gar nicht so ein doofer Vorschlag. Aber by the way, wir kennen uns aus und machen ihn. Aber stattdessen ist wieder alles über einen hergefallen und damit ist die Idee erstmal wieder vom Tisch. Ich sehe aber ehrlich gesagt für Habeck selbst, weil er schon wieder alle gesagt haben, ist das jetzt ein weiteres Desaster, sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe das in seiner Klientel überhaupt nicht als ein Problem. Ich glaube, es ist insgesamt bei den Medien wiederum ein Problem und bei den Journalisten, dass er eben wieder diesen Vorwurf bestätigt hat. Ich bin da nicht immer so ganz im Saft.
Was ja meinen Vorschlag bestätigt, ich finde, er wäre ein brillanter Bundespräsident, weil diese Art zu kommunizieren ist genau das, was im Schloss Bellevue gerade fehlt und das mit der Detailpolitik. Na gut, wir kommen zu den Leser- bzw. HörerInnen-Fragen. Ich habe da mal eine Frage an Frank Staus, an mich hat keiner eine. Kabuki ist das, glaube ich, einer unserer ganz alten guten Hörer. Leidet Volt, das ist die, ja, bei den Europawahlen überraschend erfolgreiche, junge, digitale, europäische, durchaus liberale Partei, leidet Volt an der massiven Schädigung des liberalen Gedankens durch die FDP. Gibt es sowas wie Kontaktschuld, dass Volt jetzt auch liberal hat und das ist jetzt durch Christian Lindner diskreditiert? Ist das ein Problem für Volt?
Das Problem für Volt bei der Bundestagswahl ist ein anderes, das ist die 5%-Hürde. Und die haben wir eben bei der Europawahl nicht. Als junger Europäer, der ich bin, habe ich da natürlich auch große Sympathien für Volt. Allerdings leiden die im Moment eher darunter, dass man im Moment ja einige Parteien hat, die jetzt an der 5%-Hürde scharren. Linke, BSW, FDP und Volt. Ich glaube, Volt eben auch viele taktische Wähler hat, weil das hat man eben gesehen bei der Europawahl. Die haben ganz bewusst gesagt, ja, bei der Europawahl kann ich die wählen, da gibt es keine 5%-Hürde. Ja. Und bei der nächsten Wahl sagen die wiederum, nee, ich verschenke meine Stimme lieber nicht, ich gebe jetzt doch lieber den Grünen oder der SPD oder wem auch immer. Und das ist das Problem von Volt.
Du schreibst damit übrigens exakt meine Gedanken, auch wenn es ein Wahlgeheimnis gibt, aber so viel darf man sagen. Es gehen Grüße raus an Kleantes Grothmann, der aus, ich weiß gar nicht, aus Zypern oder aus Australien oder aus Malta uns immer wieder mit klugen Gedanken versorgt. Und Vera aus Kopenhagen, die sagt, bei uns sind die Wahlkämpfe nicht so spannend, weil wir hier wahnsinnig konsensfreudig sind. Das kann man jetzt von Deutschland nicht behaupten.
Man kann aber auch nicht behaupten, dass der Wahlkampf spannend ist.
Vera hat 2 Fragen. Die eine dreht sich um Martin Schulz. Da geht es auch um das Buch von Markus Feldenkirchen, der ihn ja im Wahlkampf begleitet hat. Ist Frank Staus kurzer Nebenschauspieler? Wusste ich gar nicht. Toll. So, darüber wollen wir nicht reden, sondern über die andere Frage, die, ja, darüber ein andermal, sonst wird das hier zu viel. Vera,
ist aber eine lustige Geschichte, da reden wir wirklich mal ein andermal drüber. Ja.
Guck mal, das ist ein Cliffhanger. Ihr müsst jetzt alle Folgen hören, um die lustige Frank Staus Martin Schulz.
Und das Beste ist, wir bringen sie dann nie.
Na, natürlich nicht. Du pustest in dein Mikro vor lauter Begeisterung über dich selbst.
Ja.
Das kenne ich, das kenne ich. Ich meine, wenn schon keiner klatscht, wenn wir reinkommen, dann müsst ihr das selber machen. Du hast in einer der früheren Folgen erzählt, wie unfassbar detailliert die amerikanischen, also die US-amerikanischen Wahlkämpfer wissen, in welchem Haus wer wohnt, was der letztes Mal wie der Hund heißt und. So, und jetzt die Frage von unserer Hörerin. Es gibt ja eine ganze Reihe von Russlanddeutschen, und zwar mehrere Millionen, die nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende der Sowjetunion, dann auch über diese Spätaussiedlerkontingente nach Deutschland gekommen sind. Und die haben sich, also gerade im Südwesten Deutschland, ich glaube Pforzheim ist da so eine Hochburg, die driften schon auch sehr gerne mal nach rechts konservativ ab. Gibt es für diese Gruppe, die ja nicht klein ist, da eigentlich Erkenntnisse, Spezialbehandlung?
Ja, das ist schwierig, weil es gibt ja nicht irgendwie die Zeitschrift für Russlanddeutsche, wo du jetzt sagst, da erreiche ich die jetzt zielgenau. Die Beobachtung ist, glaube ich, nicht ganz falsch, dass wir das eigentlich ähnlich haben. Also ich will das aber jetzt auch nicht für alle behaupten, aber mir ist das auch schon jetzt im persönlichen Umfeld bei Corona zum Beispiel begegnet, dass das sehr viele Menschen mit dem entsprechenden Hintergrund zu den Corona-Leugnern im weitesten Sinne gehörten. Kurioserweise kommt ja dann zwei Sachen zusammen, Russlanddeutsche und Baden-Württemberg. Es sind ja gleich zwei Probleme auf einmal. Es ist einfach schwierig. Also es ist auch schwierig für die Parteien. Ich glaube, es war so, dass die eben lange auch unionsorientiert waren, wie andere auch, weil sie das Gefühl hatten, Kohl hat sie da letztendlich auch maßgeblich unterstützt, auch in den Folgejahren des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Aber ansonsten ist die Gruppe letztendlich schwer zu erreichen für Parteien als Wahlkämpfer. Sag mal, anders als viele türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger, wo du zum Teil Traditionswohngegenden, Wohnbezirke, Stadtteile hast, ist das da eben weniger so.
Vielen Dank dafür. Sollte man aus deiner Perspektive vielleicht für diese Bevölkerungsgruppe einen speziellen Wahlkampf führen?
Das kannst du eigentlich nur machen, wenn du eben ganz klassisch entweder Leute in deinen Reihen hast oder aber entsprechende Transferpersonen, also Influencer oder wen auch immer. Wenn du jetzt Leute in deinen Reihen hast und du bist jetzt beispielsweise in einem Ortsverein oder in Abteilung von einer Partei und du hast ja 2-3 Mitglieder aus der Community, dann würde es natürlich auf jeden Fall Sinn machen, die zu aktivieren und die dann letztendlich da auch draufzusetzen. Ne? Oder aber, dass du eben eine spezielle Ansprache über, was ja heute geht, eben über Influencer oder über Dritte letztendlich versuchst. Ne? Und also das ist letztendlich der Weg, wie du an solche Gruppen rankommst.
Paul Ziemiak ist ja so einer, der frühere Generalsekretär.
Der ist aber nicht konservativ, ne?
Der hat sich, Hendrik Wüst hat sich den als, ja, wie soll ich sagen, so als Libero ein bisschen nach NRW geholt. Paul Ziemiak kommt aus Polen und der spricht schon manchmal auch gezielt polnischstämmige deutsche Wählende an. So, also das gibt es. So, ein Thema noch, was mich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, umgetrieben hat, Oliver Bethe von der Allianz, diesen natürlich super toxischen Vorschlag in den Wahlkampf geworfen des Karenztages. Das heißt, der erste Krankheitstag, da gibt es keine Lohnfortzahlung. Deutschland ist das Land mit dem vergleichsweise höchsten Krankenstand, gleichzeitig dem teuersten Gesundheitssystem. Man fragt sich ein bisschen, wenn man so viel Geld für Gesundheit ausgibt, warum sind dann so viele Leute krank? Was hältst du von diesem Vorschlag? Hätte sich eine FDP oder auch so der Wirtschaftsflügel der Union das zu eigen machen sollen oder ist das viel zu gefährlich in so einem Wahlkampf?
Zunächst mal möchte ich die Prämisse nochmal in Frage stellen, dass Deutschland tatsächlich den höchsten Krankenstand hat, weil da gibt es sehr kluge Analysen mittlerweile auch in vielen Tageszeitungen, die sagen, dass das gar nicht so ist. Sondern wie das eben häufig bei solchen Vorschlägen der Fall ist, dass man sich eben die Statistik, den Teil raussucht, der gerade passt und den anderen dafür weglässt. Interessant ist ja, es sind ja zwei Dinge. Erstens, warum im Gottes Namen meint jemand das sagen zu müssen als Allianzvorstand? Und das andere Interessante ist, dass bis auf 2-3 Leute, bevor die ein ordentlichen Anschiss vermutlich aus ihren Parteizentralen bekommen haben, absolut niemand draufgesprungen ist. Also es gab so ein paar CDU-Hinterbänkler, die dann aber auch gleich wieder verschwunden waren. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Union sich dieses Ding jetzt absolut nicht umhängen wollte, weil sie sich im Moment am liebsten überhaupt nichts umhängen lassen möchte.
Auf Friedrich Merz ist dieser Vorschlag nicht ganz unsympathisch.
Natürlich nicht. Aber ob Friedrich Merz jetzt wirklich Bock hat, die nächsten 4 Wochen über den Krankheitstag zu sprechen, das sei mal dahingestellt, zumal es ja auch gute Argumente dagegen gibt. Ne? Also dass eben, es gibt übrigens auch viele Arbeitgeber, die sagen, das ist Bullshit. Ich möchte nicht, dass die Leute hier sich jetzt jeden Tag ins Büro schleppen und mir den Rest der Belegschaft auch noch anstecken, nur weil sie den ersten Tag nicht bezahlt bekommen. Es gibt gute Argumente dagegen, aber was du einfach siehst ist, das haben wir schon mal erlebt, jetzt zum Beispiel als Merkel-Westerwelle vor dem sicheren Wahlsieg standen 2005, dass dann diese ganzen Wirtschaften, Verbände und unser Lieblingsverband Familienunternehmer, dass die dann alle kommen und sagen, oh, wir kommen wieder ran. Jetzt können wir schon mal ein paar Maximalforderungen aufstellen, die wir eigentlich schon immer loswerden wollen, eigentlich völlig egal, welche Konjunkturlage gerade besteht.
Wir machen kurz ein Ratespiel. Ich halte dir ein Bild in die Kamera. Kennst du diese Frau?
Nicht auf Anhieb.
Das ist Sinem Tajan. Tajan würde ich sagen. Funke. Meine, also nicht deine, sondern meine Kandidatin für den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Die hat mir diesen Flyer hier. Moment, hat ein Flyer nicht 6 Seiten? Der hat nur 4. Das fand ich im Briefkasten. Eine klassische Postwurfsendung. Da haben offenbar entweder gedungene, also bezahlte Hilfskräfte oder aber Sozialdemokraten haben das in meinen Briefkasten gesteckt. Auf der Rückseite ist dieser Herr, ein gewisser Olaf Scholz, mit dem, also der Spruch könnte von dir sein. Mehr für dich, besser für Deutschland, Freibier und Eis für alle fehlt noch ein bisschen. So, guck mal, hier in der Mitte sehen wir dann noch ein bisschen was von der Kandidatin Tajan Funke. Sie ist Schönebergerin, sie ist für soziale Gerechtigkeit und sie möchte auch mit den Menschen ins Gespräch kommen. Helfen diese Flyer oder landen die im Altpapier?
Die können schon helfen, weil es gibt ja tatsächlich auch Menschen, du wirst es nicht glauben, die sich dafür interessieren. Also, du hast ja auch, wie gesagt, nicht nur den Flyer in der Hand, sondern du hast ja auch die Möglichkeit, ich bin mir sicher, dieser Flyer enthält, Achtung, einen QR-Code.
Jetzt könntest du es, hoch, da ist er irgendwo, nein, da.
Das heißt, genau, super, sehr schön. Das heißt, du hast ja auch die Möglichkeit, dich darüber hinaus, du kannst dich jetzt nicht nur über die 4 Seiten Flyer informieren, sondern du kannst auch sagen, okay, ich will da jetzt vielleicht mal von den 2, 3 Flyern, die ich im Briefkasten habe und vielleicht kommt da die eine oder andere Partei für mich gar nicht in Frage, aber vielleicht der oder die andere schon und da kannst du dann sagen, okay, ich befasse mich jetzt mal als mündiger Bürger eine Viertelstunde mit meinen Kandidaten.
Genau. So, jetzt zum Timing des Flyers.
Du hast ihn vermutlich im Briefkasten gehabt, weil du die Klingel wieder nicht gehört hast und dein Hörgerät nicht drin hattest.
Sonst hätte ich einen Hausbesuch gekriegt.
Sonst hättest du einen wunderbaren Hausbesuch
bekommen. Ich mache seit 3 Wochen nicht mehr auf, weil ich Schiss habe, Habeck kommt an den Küchentisch und bei uns ist nicht aufgeräumt. Ich meine, hey, Suse zerläuft sofort in totaler Anbetung. Ich stehe wie so ein Doofmann daneben, deswegen machen wir nicht mehr auf.
Also mein Mitarbeiter Ben Schneider, den wir jetzt in jedem Podcast bis zur Bundestagswahl unterbringen, Direktwahlkandidat. Ja,
Ben für den Bundestag, ne?
Genau, Direktwahlkandidat Marzahn Hellersdorf erzählt mir jeden Tag in der Firma auf Schicht neue Geschichten von seinen Hausbesuchen.
Nein.
Und das ist tatsächlich, da merkst du erstmal, das ist so ein hartes Brot. Ne? Also manchmal muss er schon einen Fuß in die Tür stecken, damit sie
Staubsaugervertreter.
Aber wie viele
Türen gehen überhaupt auf?
Und gestern hat er einen gehabt, der erst gesagt hat, ich will sie sowieso nicht. Und dann hat er am Ende den Flyer doch genommen. Und dann ist er dem später aber wieder irgendwie am Supermarkt begegnet und hat gesagt, wissen Sie was, ich will sie doch.
Komm.
Ja, und man würde es nicht wissen, wer weiß, wie viele Hausbesuche der Mann noch kriegt. Aber das gibt es nicht. Ansonsten natürlich viel Berliner Höflichkeit und Zuneigung.
Wird er auch angegangen, also wird ihm Gewalt angedroht?
Nee, das scheinbar nicht. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich so, dass du manchmal, wenn die Leute dann wirklich vor dir stehen, da sind manche vielleicht auch einfach so überrumpelt, dass ihnen das jetzt gar nicht so einfällt. Aber natürlich ist die tragische Geschichte ist ja nach wie vor, dass auch die in diesen Wahlkreisen eben auch nur zu mehreren und bei Tageslicht und unterwegs sind, weil sie ja, weil es halt genug Attacken schon gab. Ne? Und du willst also jetzt auch nicht dazugehören.
Das haben sie schon.
Nee, geht nicht um Schiss, sondern es gab da auch schon Attacken.
Ja, ja, schon klar.
Ne?
Schon klar.
Und ich habe noch übrigens eine ganz, ganz traurige Geschichte auf einem Geburtstag gehört, wo ich war. Da ging es um, ich sage jetzt mal nicht das Bundesland, aber ein ostdeutsches Bundesland auf jeden Fall, wo eine Kandidatin von ihrer Kita gebeten wurde, die Kinder nicht unter ihrem Namen anzumelden und sie auch nicht persönlich abzuholen, solange ihr Plakat da draußen hängt.
Reden wir von einer Sozialdemokratin oder reden wir von einer AfDlerin? Oder?
Nee, wir reden von einer Sozialdemokratin, ja.
Die soll nicht mit richtigem Namen und
die Kinder, die soll die Kinder nicht abholen, solange sie da, weil dann würden. Ja.
Okay, klingt ernst.
Ja, das ist aber jetzt das nicht gibt, Bruch, es, gibt, ne? Es gibt Regionen im Osten, da ist das Alltag. Ja? Also da ist das wirklich so. Es gibt Regionen, die sind nahezu aufgegeben.
Wo wir eben unterbrochen worden waren, Flyer-Timing. Du als alter Flyer-Fuchs, sollte man den möglichst früh in den Briefkasten werfen, ich sage jetzt mal so jetzt, bei mir 6 Wochen vorher, um so den First Mover Advantage zu haben, dann gucken die Leute wenigstens noch drauf. Oder sollte man ihn möglichst spät, 3 Tage vor der Wahl, weil die Leute sowieso alle unentschieden sind und das längst vergessen haben?
Also wenn du ein Direktwahlkandidat bist und vielleicht auch oder ein neuer Kandidat, neue Kandidatin bist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dich früh ins Gespräch zu bringen. Es macht schon Sinn, aufeinander aufzubauen, also zu sagen, ich komme dann auch mit Infos, wenn die Plakate hängen, wenn die Leute mich jetzt schon irgendwie eine Woche oder 10 Tage meine Plakate in der Straße gesehen haben. Abgesehen davon ist das auch ein Riesenpensum, ne? Die Wahlkreise in Berlin, die Häuser, die Bewohner, das Mut, damit du da überhaupt einigermaßen eine Menge erreichst. Und am Ende ist es so, dass dann in den letzten 2 Wochen sowieso auch medial, so das Trommelfeuer auf die Leute niederprasst, dass du da jetzt nicht auch noch mit deinem Flyer hinterherkommen musst. Dann machst du noch ein bisschen die Gespräche auf, soweit du das in der Kälte aushältst, draußen am Samstag in den Einkaufsbereichen. Aber ansonsten macht es schon Sinn, sich früh bekannt zu machen, ja.
So, wir
zumal jetzt auch natürlich die Briefwahlunterlagen jetzt auch langsam eintrudeln.
Ich habe meine schon zurückgeschickt.
Ja.
So, wir alle übrigens. Ich habe dafür gesorgt, dass da mal ein bisschen Zug reinkommt hier in der Familie, ja. Weil ich finde, ich bin übrigens auch als Wahlhelfer akzeptiert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht für die Demokratie ist, aber ich freue mich da richtig drauf auf diesen 23.
Ich danke dir als Bürger dieses Landes.
Ja, du Heuchler. Donald Trump ist kein schlechter Wahlkämpfer, so viel kann man sagen. Er hat seine Inaugurationsrede wenig überraschend mit wenigen Überraschungen gespickt. Mexiko, da soll es jetzt eine Art Notstandsgebiet geben, damit man da die Leute leichter wieder zurückschieben kann. Es gibt nur 2 Geschlechter für jemanden wie dich, der so die Heterosexualität für relativ überbewertet hält.
Ja, wer nicht?
Ich? Ist das schlau, gerade so bei Amtseintritt sowas zu verkünden? Ich meine,
man grenzt ganz
ja
ehrlich,
da auch unter den 600 Leuten da in der Halle im Kapitol, grenzt man ja auch gleich mal ein paar aus.
Das ist dem ja alles so scheißegal.
Ja.
Also der hat ja grundsätzlich keine Hemmungen, ob der irgendjemanden verletzt oder nicht. Das wissen wir ja mittlerweile alle. Er hat ja auch von einer korrupten Kaste gesprochen und damit im Prinzip seine Vorgängerpräsidenten, die da anwesend waren, gleich mitgemeint. Also da kannst du, die Frage ist ja, wir wissen jetzt, was für ein Typ der ist, auch was für ein Rüpel er ist. Die Frage ist für mich ja immer, weit wird dem entgegengekommen, ne? Und sei es auch nur minimal. Ich habe jetzt auch schon wieder einen Bericht gelesen, ich glaube im Spiegel war es, wo es dann hieß, ja, der Trump hätte alle Leute eingeschüchtert, aber der Biden hätte es ja auch nicht viel anders. Weißt du, so diese Gleichsetzung, wo es keine Gleichsetzung gibt, ne? Also, und das findet schon häufig statt und jetzt laufen alle rum und sagen, der ist ein Dealmaker und ihr müsst jetzt nur Deals mit dem machen. Ich meine, der ist ein Dealmaker auf der nur gewinnen will, also der nicht einen Deal machen will, wo 2 gleichberechtigt rauskommen und beide was davon haben, sondern der Deal, den er machen möchte, ist einer, der nur ihm zugute kommt.
Ne? Er will einen über den Tisch ziehen.
So, eben genau. Und das ist halt so, das ist jetzt auch, das ist auch so eine schleichende Verharmlosung und wir erleben ja die Verrohung der Wahlkämpfe bei uns auch. Wir haben ja mittlerweile auch, glaube ich, in etablierten Parteien, also auch immer häufiger Fake News. Also Wagenknecht ist eine einzige Fake News-Schleuder, wenn es um Russland geht. Wir haben aber auch so Kandidaten wie Spahn und andere, wo du auch das Gefühl hast, also da ist mittlerweile auch, sind die Dämme am Brechen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Man gewöhnt sich einfach dran und offensichtlich sind manche auch der Meinung, jetzt nicht nur in der AfD, man muss diese Methode einfach kopieren und errichtet aber natürlich wirklich massiven Schaden an. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich meine, wir können jetzt nichts weiter machen. Ich bin sowieso, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, mich nervt ja sowieso diese Obsession jetzt mit Trump. Natürlich ist das alles wichtig, aber es ist auch auf der anderen Seite jetzt für uns jetzt zunächst mal auch nicht zu ändern.
Und, ja, aber was bedeutet das für den Wahlkampf? Friedrich Merz hat ein neues Kapitel der deutsch-amerikanischen Beziehungen aufzuschlagen.
Das bekommen wir auf jeden Fall. Also Friedrich Merz, das...
Naja, aber das ist ja so eine Art Gesprächsangebot. Das heißt ja, ich bin nicht so sperrig wie der da jetzt noch im Amt sitzt. Jens Spahn, zu dem hast du deine Meinung. Ich muss da aus Münsterländer Solidarität sagen, ich bin froh, dass Jens Spahn zum Republikaner-Parteitag fährt und mit so Vögeln wie Richard Grenell, dem früheren US-Botschafter hier in Berlin, Kontakt hält, dass die jetzt nicht unbedingt auf meiner politischen Linie liegen, sei es drum, aber sie reden immerhin miteinander. Wir erinnern uns an Trump 16, wo alle ihre Telefonbücher im Auswärtigen Amt durchgeblättert haben und keiner hatte irgendeine Nummer von einem Republikaner. Also da sind ja zumindest Gesprächsfäden.
Naja, also ist es
schlau von Friedrich Merz zu sagen, mit mir gibt's eine neue Gesprächskultur?
Die wissen doch alle genauso viel wie wir.
Okay.
Weißt du, ich meine, das ist einfach eine unberechenbare Person und auch, wie du richtig sagtest und wie wir auch schon bemerkt haben, auch der Zugang zu Trump ist ja erratisch. Ne? Also kannst du jetzt nicht drauf, ich weiß noch bei der letzten Amtszeit, wo alle sagten, ja Gott, mit dem Verteidigungsminister können wir noch und vielleicht können wir auch mit dem Außenminister und ruckzuck waren alle wieder weg. Insofern welches und es stimmt ja so nicht. Also die haben schon alle Kontakte auch zu den Republikanern, sie haben nur nicht unbedingt die tiefen Kontakte ins Trump-Lager und ob jetzt Grenell noch der ist ja auch leer ausgegangen, ob der jetzt noch derjenige ist, der Ansprechpartner ist. Ich würde einfach sagen, es hilft im Moment wenig, es hilft dir nicht, dich anzubiedern und es hilft dir aber auch nichts zu tun, weil am Ende ist Friedrich Merz genauso darauf angewiesen, was am Ende von der anderen Seite kommt, wie Olaf Scholz auch und auf der und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja immer so deutsch zentriert, als ob die sich jetzt nur mit Deutschland anlegen würden. Das ist ja das, was bei uns ankommt. Ich meine, die legen sich mit allen an, die legen sich mit Frankreich an, die legen sich mit Großbritannien gerade, mit der Regierung sogar noch viel heftiger als mit anderen, legen sich eigentlich weltweit mit allen an und unterstützen auch weltweit alle, die ihrem Weltbild unterstützen. Was es für den Wahlkampf bedeutet, ja, also ich glaube, das ist im Augenblick, spekulieren manche drauf, dass dieser von Scholz angelegte Besonnenheitswahlkampf, also zu sagen, da ist jemand, der reagiert jetzt nicht aus der Hüfte raus und der bleibt standhaft, der bleibt aber auch einem Wertesystem verbunden, dass das vielleicht auf der Strecke noch auf ihn einzahlt. Das ist aber auch wieder eine Spekulation, weil es kann genauso gut sein, wie du, dass ängstliche Leute sagen, mir ist es wichtiger, die haben einen guten Draht zu Trump und können sich da ordentlich einschleimen, als dass sie hier eine klare Haltung zeigen. Ich glaube, das ist ein Nullsummenspiel. Aber lass mich mal auf eins kommen, weil wir reden jetzt die ganze Zeit jetzt über, ich muss es auch mal sagen, weil es mich schon die ganze Zeit aufregt. Wir reden ja die ganze Zeit über einen Wahlkampf und ich frage mich ja, wann er anfängt.
Ich habe mich jetzt als nächstes gefragt,
so, und das geht mir,
so einen, weil ich war so Menschen erwähnt namens Scholz, bei dem hat man den Eindruck, über den redet überhaupt gerade gar keiner.
Ich habe mir mal aus Liebe zum Detail und zum Fakten, weil wir jetzt gerade Anfang des Jahres haben, habe ich mir mal die Forschungsgruppe Wahlenumfrage vom 12.2024 rausgeholt.
12. Januar, also vor einem Jahr.
Genau, CDU 31, SPD 14, Grüne 14, FDP 4, Linke 4, AfD 22, BSW 4.
Gehen wir jetzt mal von nicht auf ein oder zwei Pünktchen Abweichung ein, aber das ist ja
Das ist keine Partei dabei, die mehr als 1% Abweichung hat.
Boah, was sagt uns das? Bleibt das so?
Ja, so, das ist genau. Und deswegen würde ich sagen, es haben ja nur einige, eigentlich, das Interessante ist, eigentlich hat außer der AfD vielleicht niemand ein Interesse daran, dass es so bleibt. Die CDU könnte, die Union könnte damit leben, alle, und wie gesagt, außer der AfD, alle anderen eigentlich nicht, ne? Weil nach der wären also weder FDP noch Linke noch BSW drin und die SPD wäre da, wo sie nicht sein wollte und wäre da minder gleich auf mit den Grünen, die auch da sind, wo sie nicht sein wollen, aber besser damit leben könnten, weil das ihr Ergebnis vom letzten Mal ist. Aber was uns einfach das zeigt ist, und da gab es natürlich Schwankungen übers Jahr, aber übrigens keine großen. Ich habe das mal komplett, ein Gruß geht aus an www.wahlrecht.de, wo das ja immer diese Fragen im Überblick gibt, wo du das ganze Jahr runterscrollen kannst.
Sehr hilfreich.
Sehr, sehr hilfreich. Also scheußliche Seite, aber absolut toll. Also scheußlich designtechnisch meine ich, aber sie erfüllt ihren Zweck. Deswegen kannst du da immer sehen, wie sich das verschoben hat. Und es hat sich eben wirklich herzlich wenig verschoben. So, und jetzt ist ja der Punkt, ein paar Leute müssen ja jetzt aus dem Pushen kommen. Ne? Also bei der Union ist es so, dass man sagen kann, das ist zwar nicht gut, aber egal. Ne?
Sitzen wir aus.
Wir regieren halt damit. Dann kriegen wir jetzt halt nicht unsere Wunsch 36 oder was ich weiß, aber solange wir doppelt so stark sind wie der Nächstplatzierte, also aus den Koalitionslagern, nicht die AfD, reicht uns das eigentlich dicke. Allerdings sind es auch Zahlen, wo du sagen musst, okay, dann ist es aber schon wackelig, weil wenn eine von den Grenzparteien dann doch reinkommt, dann wird es schon wieder eng für ein Zweierbündnis. Das heißt, eigentlich müssen jetzt alle was machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und ich bin mir auch sicher, man bemüht sich redlich, aber irgendwie, es zündet nicht so richtig.
Kram doch mal in deinen ungefähr 182 Jahren Wahlkampferfahrung, so lange machst du das ja ungefähr schon.
Ja.
Gab es ein Beispiel, wo in den letzten 4-5 Wochen, so wie jetzt, bei einer ähnlich zementierten, scheinbar zementierten Lage jetzt so der Riesen Turner, Burner, Kracher kam, der alles, also jetzt nicht von außen, ich meine jetzt nicht ein Atomkraftwerk, was in die Luft fliegt oder so, sondern die zündende Idee.
Ja,
weißt du Beispiele?
Naja, ich sag mal so, es war nicht zwingend die zündende Idee, aber es waren einfach Ereignisse, die zu Veränderungen geführt haben. Ne? Also natürlich 2005, die berühmte Kirchhoff-Geschichte, wo die Union aus dem Tritt kam, weil ihr Wirtschaftsmodell, vor allen Dingen aber ihr Steuermodell in der Kritik war. Beim letzten Mal natürlich die berühmten Anlässe, sagen wir mal, wie der Laschet-Lacher, die waren aber nicht die Ursache, aber die waren natürlich nochmal Ereignis. Wir haben in vielen Landtagswahlkämpfen durchaus solche Entwicklungen gesehen, wo sich dann am Ende nochmal was verändert hat. Ich fürchte aber, dass das, was wir da gerade sehen, eigentlich weniger ein zementiertes Ergebnis ist, sondern das ist wirklich ein Ausweis der Rat und Hilflosigkeit der Wählerinnen und Wähler, jetzt jenseits der AfD-Wähler, dass sie einfach sagen, boah, ich meine, eigentlich die Ampel war scheiße, aber die CDU ist auch scheiße. Der Scholz, der ist vielleicht redlich, aber ich mag den nicht. Den Merz mag ich aber noch weniger. Der Habeck ist mir vielleicht eigentlich ganz sympathisch, aber irgendwie ist er halt zu faserig. Und jetzt gucke ich mir diese Wahlkämpfe an. Jetzt gehe ich zum Beispiel, ich gehe jetzt hier aus meinem Community hier in Berlin-Mitte, aus meiner Reihenhaussiedlung. Ich habe übrigens gerade die neue Grundsteuer bekommen. Er hat sich bei uns vervierfacht. Also ich komme hier aus einem offensichtlich, wie ich jetzt wahrgenommen habe, wohlhabenden Wohnbezirk, die Straße und mir begegnet ein FDP-Plakat. Das heißt, ich bin jetzt hier eigentlich in einem Bezirk, wo, wenn wir hier über Migration sprechen, dann reden wir über Dänen, Finnen, Engländer, oder vielleicht der französische Feinkostladen, den können wir auch noch mit dazu zählen. Okay. So, das ist die Migrationsgeschichte hier in der Ecke. Und du gehst da raus und da hängen drei FDP-Plakate hintereinander, jedes Mal das gleiche. Headline: Migration, auch guter Wille, muss Grenzen setzen. So, stehst du da und sagst, er hat euch eigentlich ins Hirn geschissen.
Du meinst, das Thema zündet jetzt nicht so richtig bei euch?
Nee, hör mal, ja, nicht nur das, sondern
schwarz bezahlten Hausangestellten weiterbehalten.
Ja, gut, aber das hat noch niemand was dagegen. Also so, jetzt die eigentliche Frage ist doch, du bist quasi am Ende, ne? Du bist bei 3, 4, du willst auf 5. Wenn du dir die Werte der FDP anguckst, es gibt ein einziges Thema, wo sie und der Herr weiß, warum Kompetenz zugeordnet bekommt. Und das ist das Wirtschaftsthema.
So, und das jetzt, haben sie auch fast alleine. Also
ja, gut, anderen. Merz versucht es immer noch, aber ja, so. Und dann sagen die, nee, komm, lass uns mal jetzt die Headline, auch guter Wille muss Grenzen setzen. Das siehst du ja schon, da hörst du ja schon die Hirnzellen malen. Wie machen wir jetzt das Thema aber, dass wir nicht so böse sind wie die AfD, aber trotzdem, wir können ja auch nicht nichts sagen. Doch, ihr könnt nichts sagen, weil es nicht euer Thema ist. Ihr müsst über das sprechen, was euer Ding ist. Und dann läufst du wieder weiter, von der SPD hängen nur QR-Codes. Den Merz habe ich noch gar nicht irgendwie...
Volt bei euch?
Na klar, haben wir Volt, das ist ja in Berlin-Mitte. Ich meine, wo sollen sie sonst sein? Ich glaube,
die Schöneberg.
Ja, ja, gut, ja, das passt. Ne? Ja. Ja, genau, da sind die auch. Die sind sehr engagiert, wie gesagt, aber leider diesmal problematisch. Aber überhaupt, ne, dann hast du auch das Gefühl, okay, wir müssten jetzt eigentlich tatsächlich aus SPD-Sicht müssen wir doch jetzt mal in die Puschen kommen und über Sozialfragen, über Sicherheit und was weiß ich was sprechen. So, dann haben wir aber die Union, die hier weichgekochtes Papierchen da hat. Und ich sage ja mal, nehmen wir die Union mal, die hat den Söder an der Backe, aber ansonsten hat die im Moment eigentlich kein großes Problem, weil es läuft alles auf sie zu. So, wenn die jetzt sagen, ich hätte gerne 35, aber es reicht mir auch so und den Merz einigermaßen in Schach halten, damit er nicht, wobei da komme ich gleich noch zu, das ist es auch nicht so leicht, aber dann müssen die anderen jetzt kommen. So, und du kannst nicht sagen, wie beim letzten Mal, ich warte darauf, dass die anderen Fehler machen, wenn sie keine machen. Weil zu dem Zeitpunkt beim letzten Mal hatten die schon ihre Fehler. Du musst jetzt auch nicht darauf rechnen, dass du jetzt sofort in die große Bewegung kommst. Aber ich meine, was wir 2005, ich will es wirklich nicht nostalgisch werden, aber was wir rausgehauen haben an Angriffslinien, und zwar so lange, bis eine getroffen hat. Ne, hätte auch sein können, dass keine trifft, aber wenn die erste nicht trifft, da musst du halt eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte schießen.
Das klingt jetzt ein bisschen nach offener Feldschlacht. Wenn du sagst Angriffslinien, dann heißt das, dass ihr irgendwelche prominenten, parteiprominenten Minister oder sowas so mit Interviews rausschickt, genau, und die provozieren die anderen.
Und ja, sagen, und dass du die rausschickst oder dass du auch oder dass du dir halt auch was rausnimmst aus dem Programm und richtig drauf gehst, oder dass du vielleicht auch bei dem Thema Schuldenbremse, was ja wirklich ein großes Thema sein müsste in diesem Wahlkampf, dass du dich traust zu sagen, die muss weg und nicht, wir werden die reformieren und hier ein bisschen, ist mir schon klar, dass du dafür eine Zweidrittelmehrheit, die hast du ja auch gebraucht, wäre um sie das, einzuführen. Ne?
Wäre das eine Gewinnerposition für Olaf Scholz, wenn der jetzt...
Das will ich jetzt gar nicht sagen. Es ist auch nicht mein Job, ne? Weil, wie gesagt, ich werde ja nicht dafür bezahlt. Werde ich von dir eigentlich bezahlt? Das wurde ich auch gefragt. Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal. Aber es ist ein anderes
mit Sympathie,
Thema.
Sympathie, Frank. Wir machen das hier für Deutschland.
Ja, das höre ich häufiger. Sie müssen halt suchen nach was. Ne? Ich meine, nicht das Thema Schuldenbremse als abstraktes Thema, sondern du musst das halt aufladen und sagen, okay, Leute, dass bei euch die Schultoilette nicht funktioniert und dass das Schwimmbad keine Öffnungszeiten mehr hat und dass hier und da Personal fehlt und dass die Bahn nicht fährt und weiß der Teufel, was hat alles damit zu tun, dass dieser Staat zu wenig investiert und zu wenig Geld hat, und dann musst du das jetzt halt mal einfach mal auf die Spitze treiben. Ne? Du musst jetzt einfach mal den Leuten sagen, okay, ich gehe jetzt rein, ich stehe bei 15%, what have I got to lose? Ja?
Nix. Also wirklich eine Bürgerfrage. Ich höre ja sehr gerne die Kollegen von der Lage der Nation, toller Podcast, vielen Dank. Die haben in der letzten Folge einfach mal aufgedröselt, und zwar nicht mit eigenen Berechnungen, sondern ich glaube Institut der deutschen Wirtschaft, also irgendwas Seriöses, die haben mal die ganzen Wahlversprechen der Parteien durchgerechnet.
Genau.
Alle kosten über 100 Milliarden. Mehrkosten. Also da sind die Einnahmen, wo auch immer die herkommen, die paar, ne, wir machen jetzt aus Bürgergeld eine Grundsicherung oder so, das sind irgendwelche 5 Milliarden. Das, was Friedrich Merz an Steuererleichterung verspricht, sind aber dreistellige Milliarden. Warum redet niemand in Deutschland darüber, dass diese ganzen Wahlversprechen, und zwar egal ob FDP, Grün, Rot, Schwarz, die sind alle nicht durchfinanziert.
Oh, und dann musst du aber auf der anderen Seite sagen, wenn ihr die haben wollt, dann müssen wir an die Schuldenbremse ran. Weil wir sind die Debatte hatten wir ja schon, wir sind ja wirklich das G7-Land, das einzige, das eine Schuldenquote hat, die so weit entfernt ist von allen anderen, und zwar so viel niedriger, während wir uns die ganze Zeit wundern, warum investieren die denn und wir nicht. Ne? Das liegt eben daran, dass wir dieses Ding haben und wir außerdem ein paar Leute haben, die der Meinung sind, dass das irgendwie eine heilige Kuh ist.
Aber so, und das wäre das Scholz hier auf diesem Flyer, mehr für dich, besser für Deutschland.
Ja, aber wie du schon richtig sagtest, die SPD wirft der Union vor, dass das Unionsprogramm 100 Milliarden kostet, und die anderen werfen der SPD vor, dass es 100 Milliarden kostet. Offensichtlich besteht ja der Konsensus darin, dass, wenn man das Land nach vorne bringen will, dass es 100 Milliarden kostet. Da gibt's
Minimum.
Ja. So, jetzt ist die Frage, ja, wo kommt die Kohle her? Das ist absolutes, ja, Minimum. Ne? Das haben wir schon genug ausgerichtet, ja, wie viel es eigentlich brauchen würde. So, und dann geht's wieder um die ganze Umverteilungsfrage. Du hast das ja auch gerade benannt schon. Es sind ja jetzt einige Leute, Journalisten, sehr, sehr fleißig oder auch Institute, die das durchrechnen und sagen, Moment mal, das, was die Union da gerade macht, das kommt wirklich nur den oberen Einkommensschichten zugute. Bei der FDP ist das jetzt keine große Überraschung, das ist ihre Existenzberechtigung. Aber eben das von der SPD war natürlich wieder immer sehr schön gleichmäßig verteilt, so wie die SPD halt ist. Natürlich, natürlich haben dann die Spitzenverdiener weniger, aber alle anderen haben halt ein bisschen mehr. Und bei den anderen ist es so, dass bei der Union sogar die Niedrigverdiener am Ende noch weniger haben, als sie jetzt schon haben. Das heißt, ich finde, da ist genug Stoff, ja, dass man mal über was Substanzielles spricht. Aber dafür musst du natürlich dann tatsächlich aus dem Pushen kommen. Und wenn es beispielsweise der Kanzlerkandidat der SPD oder der Bundeskanzler ich halte null von diesem ganzen Ukraine-Russland-Dingens, das ist ein absolutes Nullsummenspiel. Da ist außer für die Ränder ist da nichts zu gewinnen. Du musst jetzt über Innenpolitik und hier über Sozialpolitik, über Wirtschaftspolitik, über wie kriegen wir den Laden ans Laufen, aber wie kriegen wir auch mehr Gerechtigkeit in diese Gesellschaft. Das muss eigentlich die Auseinandersetzung sein. Und wenn das Land die so noch nicht führen will, dann liegt es aus meiner Sicht daran, dass die eigentlich niemand wirklich führt. Und jetzt nur meine 5 Cent ist, wenn sie jemand führen müsste und dafür eigentlich auch die Öffentlichkeit, weil zum Beispiel Kanzleramt und immer noch die Regierung, dann ist es die SPD, die den Ball ins Spiel bringen muss. So.
Zumal ihr Kernthema ist das Soziale.
Genau.
Julius van der Laar, mit dem saß ich am Sonntag zusammen auf dem Podium. Amerika-Erklärer, aus vielen Talkshows bekannt. Julius sagte, in den letzten Wochen des Harris-Trump-Wahlkampfes habe es einen fundamentalen Unterschied gegeben. Donald Trump habe ungefähr doppelt so viele Termine absolviert wie Frau Harris. Wir erinnern uns, Trump als Müllmann, wo er in so einem Orange, glaube ich, auch auftrat und man wusste gar nicht, ist das jetzt seine Haarfarbe oder ist das passend zur Tagespflege? Und dann dieser McDonald's-Auftritt, den ja Markus Söder gleich gekapert hat. Ist das so eine Strategie, dass man in den letzten Wochen einfach alles, was geht, mitmacht und einfach nur noch Instagram-Fotos produziert?
Du, wenn Julius das sagt und das statistisch nachvollziehbar ist, dann glaube ich ihm das gerne. Ich glaube, es gab auch einen Unterschied in der Berichterstattung über diese Termine, ne? Weil Kamala Harris war auch in 1000 Donuts-Shops und Ice Cream Parlors und was weiß ich was.
Ja.
Aber es sieht halt lustiger aus, wenn Donald Trump auf einem Müllwagen sitzt. Und es war sicherlich auch zielgruppengerechter, sage ich jetzt mal. Du hast natürlich recht, du musst halt was machen, was eine gewisse Sichtbarkeit bringt. Und du musst halt auch ein paar Sachen machen, wo du dich mal was traust, ne? Das heißt jetzt nicht, dass Olaf Scholz jetzt als Rapper irgendwie ein Video aufnehmen muss, aber
bitte.
Genau, das machen ja auch einige andere erfolglos, aber die
das Weihnachtslied war Legende,
Wham. Klar, aber du musst jetzt Gedanken machen, wie bringen wir unsere Botschaft rüber, und es geht ja auch nicht nur um ihn, sondern er hat ja auch eine Partei dahinter, wo ich einfach sagen muss, mir fehlt da noch ein bisschen die konzertierte Aktion, ja, dass die Leute jetzt mal alle gemeinsam rausgehen und ein Liedchen anstimmen, ne, also im übertragenen Sinne. Auf der anderen Seite, Merz wollte ich noch sagen, weil da habe ich gestern einen scheußlichen Ausschnitt in der Tagesschau gesehen oder in heute, also irgendwie, man merkt, ich bin alt, linear Fernsehen. Das war eine Veranstaltung im Sauerland mit Söder. Ich meine, offensichtlich treten die jetzt sowieso nur noch gegenseitig in ihren
Weißwurst-Frühstück in der Schützenhalle.
So, genau. Ja. Und das fand ich jetzt nochmal ganz spannend zum Demokratieverständnis. Weil da stand der Merz und sagte, naja, wir werden ja einen Koalitionspartner brauchen, aber die werden dann auch ihre Sachen durchsetzen wollen. Wenn wir mal abwarten. Und dann hielt er die Hand so, als ob er einen fingierten Schlüssel in der Hand hat. Wenn ich Ihnen den Schlüssel vorhalte, dann werden die mal überlegen müssen, zu Fuß oder Dienstwagen. Und dann werden die sich schon bewegen. Das war so ekelhaft.
War auch dumm, oder?
Was ist das denn eigentlich für ein Verständnis eines zukünftigen Koalitionspartners, wenn du auf so einer Veranstaltung, das ist ja jetzt zum Beispiel eine Aussage, nach der hat niemand gefragt. Ne? Da hätte auch keiner danach gesagt, Mensch, der Merz hätte mal irgendwas Fieses zu einem potenziellen Koalitionspartner sagen sollen. Sondern da merkst du, das kommt aus dieser Person, aus dem Innersten raus. Und das ist offensichtlich sein Demokratieverständnis von einem Mann, der halt noch nie regiert hat und deswegen auch noch nie eine Koalition formen musste. Aber da kannst du ja auch schon ein bisschen anders werden, wenn du das Gefühl hast, okay, mit dem Anspruch geht der dann da rein.
Zu dem Binnenverhältnis jetzt zum Schluss vielleicht doch mal eine Frage. Ich bin eine Wette eingegangen, dass die CDU ohne CSU, also ohne das bayerische Ergebnis, schlechter abschneiden wird als die AfD. Also es kann sein, CDU minus 5 ungefähr Prozent aus Bayern, das kann dann irgendwie so bei 24, 25 landen. Also es wird auf jeden Fall knapp. Ist das für den internen Wettbewerb Merz, Söder von wegen mitreden, Koalitionen mitgestalten, ist das wichtig?
Am Ende klar. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die CSU jetzt auch schon mehrfach in Wahlen nicht mehr die Ergebnisse geliefert hat, die man von ihr...
Aber im Moment sieht es gut aus.
Aber am Wahltag wird halt ausgezählt. Natürlich die Verteilung jetzt unabhängig von deiner Wette, du kommst auch auf interessante Dinge. Natürlich ist das für das Kräfteverhältnis, hat das eine Relevanz, ne? Dass man einfach sagt, so, wir haben euch so und so viel hier geliefert. Ich glaube nicht, dass das jetzt über die Zahl der Ministerien am Ende, aber schon über den generellen Einfluss.
So.
Klar, das wird aber auch bei den anderen Koalitionspartnern eine Rolle spielen. Es wird auch eine Rolle spielen, ob jetzt eine SPD, wenn sie in eine große Koalition gehen würde, ob sie da mit 15 oder mit 20 reingeht oder bei den Grünen genauso. Also und so wird das auch parteiintern gehandhabt. Ja.
Wenn es so bleibt, dass das jetzt alles so ein bisschen schlafwagig daherkommt, wie viel Bedeutung liegt auf dem TV-Duell, vor dem es mir schon ein bisschen graust, um ehrlich zu sein?
Sind ja auch mehrere, ne?
Wird das dann so letztendlich die Prozentpünktchen von A nach B schieben?
Also zunächst mal haben wir ja die Situation, dass die beiden den Vorteil haben, dass nur sie zwei beide da drin sind. Ne? Das hilft schon mal. Und ich glaube schon, die Orientierungslosigkeit ist im Augenblick so hoch. Die Wählerinnen und Wähler sind mit der Gesamtsituation unzufrieden, kann man glaube ich sagen. Ne? Also
Satz, der immer richtig ist.
Ja, nicht immer. Die sind es auch vom Angebot her, vom Personell wie vom Inhaltlichen. Und man macht es ihnen jetzt gerade auch nicht so leicht. Insofern kann das eine höhere Bedeutung haben als die letzten. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem, wenn du so viele Leute ausschließt, die eigentlich gar kein Interesse haben, weil sie eine andere Partei wählen wollen, hast du es natürlich auch schwerer. Da werden wir mal schauen, wie die Zuschauerzahlen aussehen. Du hast es natürlich auch schwerer, Grenzgänger zu erreichen zwischen SPD und Grünen. Zum Beispiel, wenn die Grünen gar nicht zugucken, weil sie sagen, oh nee, den Merz, den tue ich mir nicht an, hier gibt es einen interessanten Bericht über Mondfische.
Klar, logisch. Und wir sehen ja, wie gerade Mondfische wirken. Mein Lieber, gibt's noch irgendwas, was du dringend loswerden willst, sonst würden wir zum Börsenspiel kommen.
Das Börsenspiel, ja, da bin ich auch angesprochen worden mehrfach. Ich wurde schon bestochen.
Das heißt, die Leute hören bis zum Ende. Das ist ja eigentlich...
Vielleicht hören sie nur das Ende, man kann ja vorspulen.
Weil sie deine Börsentipps haben wollen. Also, fangen wir an, weil wir gerade über ihn geredet haben. Olaf Scholz, also ich fände halten noch optimistisch.
Naja, ich weiß nicht, es geht ja auch nicht runter, es geht nicht hoch. Also insofern, was willst du machen? Also ich meine, weißt du, ich habe ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe einen auf der Strecke, wo man sagt, da muss ich jetzt unbedingt einsteigen, da geht durch die Decke, dann würde ich auch nicht mehr halten sagen. Aber im Moment würde ich halten sagen, ja.
Scholz ist wie der Wedding, ne? Der Wedding kommt, heißt es in Berlin seit ungefähr 50 Jahren und das stimmt auch nicht. Aber egal, der enge, gute Freund von Olaf Scholz, Friedrich Merz.
Ich würde den auch noch halten, ich habe aber mittlerweile, so mein Bauchgefühl sagt mir, der kommt noch unter 30. Aber im Moment, ja, im Moment hat er einfach nicht genug Konkurrenz.
Gut, was ist mit Christian Lindner, über den wir völlig zu Recht relativ wenig gesprochen haben?
Ich habe über sein Plakat gesprochen, der ist auf dem Migrationsplakat, den haben sie auch noch irgendwo reingequetscht.
Ja gut, okay, aber ansonsten haben wir nicht viel über ihn geredet.
Aber haben wir den nicht schon verkauft? Da müsste man doch jetzt, weil ich habe ja
glaube ich... Ich habe das Gefühl, dass der irgendwie dann doch sich so über die 5% rüber schlawinert.
Ich habe da eher bei der Linken gerade so ein bisschen
das
Gefühl, dass das was werden könnte.
Also dass die vom BSW so ein bisschen was runter...
Nicht nur vom BSW, also ich sag mal so, es kann Folgendes passieren. Es kann sein, dass es so ins Ziel läuft, wie wir es hier seit einem Jahr haben. Es kann sein, dass am Ende doch nochmal ein Run in eine Richtung geschieht. Mhm. Und was aber auch passieren kann, ist, wenn gar nichts passiert, dass die Leute so scheiße drauf sind, dass sie zerfasern.
Mhm.
Also dass am Ende von allen noch was weggeht, von der Union, von der SPD und von den Grünen. Und die sagen, ja gut, dann wähle ich halt jetzt doch FDP, Linke oder BSW.
Oder Tierschutzpartei.
Oder Tierschutzpartei oder Volt. Es wird für alle da nicht reichen, aber das kann durchaus auch noch sein, dass das zerfasert. Aber im Moment habe ich das Gefühl, bei der Linken könnte was gehen. Ich will es noch nicht auf
also
kaufen
Linke
gehen,
kaufen,
aber,
BSW ja. Abstoßen. Habe ich das so richtig interpretiert?
BSW ist schwierig, weil die Spanne in den Umfragen geht von 7 bis 3. Und das macht einen ziemlichen Unterschied. Also insofern, wenn du welche hast, würde ich sie im Moment noch halten.
Spekulativ. Wen hatten wir noch nicht? Hier, Freund Robby, Robert Habeck.
Ich finde, jetzt unabhängig von dem ganzen Geschrei, weil die Grünen kriegen ja auch viel Hass, ne? Ich sehe da noch was. Also ich würde da mal 3,50 Euro kaufen.
Deine erotische Traumvorstellung, Alice Weidel, Maggie Thatcher, mit der würde sie gerne verglichen, haben wir aus der Neuen Züricher erfahren.
Das tut selbst Maggie Thatcher Unrecht. Und es fällt mir wirklich, wirklich schwer, das zu sagen. Ich bin bei der AfD leider bei Halten, aber eher mit einer Tendenz zum Verkaufen. Das würde ich aber nächste Woche sehen wollen. Ich glaube, die sind am Peak.
Da habe ich nochmal, weil mich wiederum einige Leute drauf angesprochen, auf deine Potenzialausführungen, dass also jede Partei ein theoretisches Maximum hat. Alle Menschen, die sich überhaupt irgendwie vorstellen könnten, diese Partei zu wählen. Die größte Kluft war, glaube ich, bei der FDP. 22 könnten sich das theoretisch vorstellen. Im Moment tun es aber nur 4. Da ist also offenbar die Erwartung der Kundschaft wird nicht ganz von der Partei erfüllt. Bei der AfD wiederum hast du gesagt, das Potenzial läge bei 22, wie bei der FDP. Nur die schöpfen es ja jetzt bis auf 1-2 Krümel voll aus. Hat es das jemals gegeben, dass mehr für eine Partei an Stimmen abgegeben wurde, als deine Schlauberger in den Instituten an Potenzial erforscht haben?
Ich bin jetzt auch kein wandelndes Wahlforschergedächtnis. Das errechnet sich ja nicht nur aus der Zustimmung, dass die Leute sagen, ja, ich kann mir auch vorstellen, SPD zu wählen, ne, wenn sie CDU wählen, ne? Sondern es errechnet sich auch aus der Ablehnung. Dass die Leute sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen.
Auf gar keinen Fall.
Gar keinen Fall. Und der Anteil ist halt bei der AfD sehr hoch, weswegen die am Limit sind. Und ehrlich gesagt, es sind ja Idealbedingungen. Du hast, für die AfD ist es ideal. Sie haben die Medienaufmerksamkeit über Musk und Trump und die Medien, die ja sowieso irgendwie immer drauf stehen, über die zu sagen, die haben ein unausgegorenes aus Sicht vieler Wählerinnen und Wähler Angebot. Sie haben auch unattraktiven Unionskandidaten für sie. Da wäre Söder wahrscheinlich eine andere Nummer für ein paar Leute in dem Klientel wieder. Insofern sind es Idealbedingungen für die AfD. Ne?
Ganz zum Schluss ist mir noch eines eingefallen. Es war ja doch sehr drastisch, wie Alice Weidel auf ihrer Parteitagsrede am vorvergangenen Wochenende alle Windräder in Deutschland höchstpersönlich mit der Kettensäge umlegen will. Wenige Tage später kam Donald Trump mit demselben Thema daher, auch Windräder, Klammer auf, Drill Baby Drill. Also Trump gibt alles, gibt komplett Amerika inklusive Tiefsee frei, um Öl zu bohren. Und jetzt sah ich, wo haben wir es denn, in der Süddeutschen am Wochenende, du hast es vielleicht auch gesehen, guck mal, eine doppelseitige Anzeige ich verbiege mich hier.
Ja, irgendein Kaff.
Vorne im ersten Buch der Süddeutschen, also da, wo es richtig teuer ist und auch auffällt, eine Doppelseite eines Kurorts, nämlich Bad Orb. Und da hat der gesamte Ort, inklusive des Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Matthias Beck, hat auch unterschrieben, dass sie da keine Windräder im Wald wollen, weil dann der Kurort in seiner
einzigen... Was ist denn Orb? Sind das die Orbs aus Herr der Ringe?
Frank, du bist ein unglaublich arroganter Großstädter.
Achso, denn die sind die Orks. Morks.
Hier steht Salz des Spessarts.
Ja. Jetzt erinnere ich mich.
Claim ist Salz des Spessarts.
Da gab es auch ein Wirtshaus im Spessart, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere.
Worauf ich hinaus will, Das Thema Windkraft ist nicht nur ein AfD-Thema, sondern
es gibt eine ganze Reihe
von Menschen.
So, aber da, jetzt um der Reihenfolge gerecht zu werden, der erste war eigentlich in diesem Wahlkampf Friedrich Merz, der ja gesagt hätte, die müssen weg, weil sie hässlich sind. Der wollte sie nicht sofort alle zurückbauen. Aber jetzt unabhängig, lass uns mal jetzt hier von diese, das ist ja hier noch in my backyard. Das ist ja der Klassiker, ne? Aber diese ganze Erzählung, es geht nicht nur um Windräder, es geht um alternative Energien. Es gehört zur Rahmenerzählung der neuen Rechten, die eben immer wieder neue Themen sucht und die natürlich auch häufig im ländlichen Raum dann Leute aktivieren wollen, wo die Leute sagen, ich brauche ja eh keinen Strom, unter mir wohnt die Kuh, die gibt Wärme, sondern wo du da sagen, aber wir sollen jetzt hier die Spargel aufstellen, wir sollen hier die Hochspannungsleitung haben, wir sollen die Photovoltaikfelder haben und so weiter und so fort. Und das gehört alles in diese, es macht überhaupt keinen Sinn, ne? Also ich meine, Trump lässt jetzt auch die Förderung für E-Autos streichen, was seinem Freund Elon wahrscheinlich jetzt wiederum nicht so. Es gehört aber mit in die Erzählung der Nostalgie. Ne? Also früher war alles besser. Das lustig ist, dass diese Kurorte, oder bin vor kurzem über den Taunus geflogen.
Innerdeutsch geflogen, Herr Strauß?
Nee, ich kam von draußen, aus Österreich. Nee, was ich nur sagen wollte, die regen sich über Windräder auf, während ihnen der Arsch und der Wald unterm Hintern verfault, ja, vertrocknet und verdorrt.
Oder wegfackelt.
Aber haben ein Problem mit einem Windrad, ne? Die kommen mir gerade recht und haben offensichtlich irgendwie so 200.000 für eine Doppelseite in der Süddeutschen, ne? Okay, die kannst du mir nächstes Mal zuschalten, auf die habe ich richtig Bock.
Guck mal, jetzt haben wir dich ja nochmal richtig hier so, ja, schon fast in so eine trumpische Laune, in so eine Angriffslaune gekriegt. Frank Staus verteidigt Windräder fast.
Ich finde
so
die
kämpferisch.
Super, ich habe die zum ersten Mal 87
wie Robert
gesehen.
Habeck.
Ich fand die majestätisch, ich finde die toll und wenn ich die sehe, dann denke ich, danke, dass ihr uns so umweltfreundlich Strom liefert. Ich möchte sie umarmen.
Vielleicht kann man die anders anmalen. Ich glaube, da ist so rein gestalterisch noch eine Menge zu holen. Aber das ist eine andere Folge. Das war Wahlkämpfe und Strategien 61 Millionen. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank, dass du die Inauguration von Trump nicht geguckt hast. Also
Mondfische.
Guckst du uns auch jeden Scheiß. Aber nee,
mache ich nicht. Das sowas regt mich auf. Und Kurorte. Trump und Kurorte. Kannst du mich mit jagen.
Bis nächste Woche, mein Lieber. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ein Podcast von Funke.